Nachdem wir in der letzten Folge ja mit Felix Lechner, jemanden von der Seite der Profigolfer, sprich der PGA of Germany, zu Gast hatten, bin ich heute nach Krefeld gefahren zum Nordrhein-Westfälischen Golfverband, um mal zu hören, was ein Landesverband der Amateurgolfer zu gewissen Themen zu sagen hat. Es war eine super Unterhaltung mit Hans-Georg Blümer. Hans-Georg ist Geschäftsführer des Nordrhein-Westfälischen Golfverbandes und Leiter der Nachwuchsleistungssportabteilung und nebenbei auch noch Vizepräsident. Wir haben gesprochen über Jugend- und Nachwuchsarbeit, über mögliche Probleme der Golfclubs in der heutigen Zeit mit steigenden Kosten und natürlich auch über den Spitzen- und Leistungssport auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen. Wir wissen ja, dass gerade in Nordrhein-Westfalen sehr viele gute Golfer, ich will nicht sagen hergestellt wurden, aber ausgebildet wurden, die jetzt auf verschiedenen Touren spielen. Das ist unser Thema. Und wenn ihr wissen wollt, was die Birdie-Bande ist und was das zu bedeuten hat, dann bleibt bis zum Schluss dran und freut euch auf den Podcast. Und jetzt rein in den Podcast mit Hans-Georg Blümer.
Willkommen bei Böhmes Birdies, dein Golf-Podcast. Hier geht's um den Sport und das Business drumherum. Mit interessanten Gästen und spannenden Themen. Dein Gastgeber? Holger Böhme, erfahrener Golftrainer und Leistungssportler. Böhmes Birdies, ein Podcast von B&B Sport Consulting.
Ich bin heute in Krefeld bei Hans-Georg Blümer. Ich darf ihn HG nennen, weil wir uns nämlich schon ewig kennen. Und habe festgestellt, dass ich, obwohl ich 30 Jahre diesen Beruf jetzt ausübe als Golf-Professional, noch nicht einmal hier in dieser wunderschönen Geschäftsstelle des Nordrhein-Westfälischen Golfverbandes bin. Ja, HG, vielen Dank, dass ich da sein darf, dass du dir die Zeit nimmst und wir ein bisschen quatschen können.
Immer gerne und schön, dass du da bist. Und du solltest dich natürlich fragen, warum du noch nie hier warst.
Das ist eine berechtigte Frage. Also wenn ich hier rausgucke und schaue auf diesen wunderschönen Krefelder Golfclub, da war ich tatsächlich schon, kann ich nicht mehr zählen, sehr oft. Aber hier drin noch nie, dabei ist der Kaffee hier echt gut. Aber gut, das ist nicht unser Thema. Wir wollen sprechen über den Landesverband Nordrhein-Westfalen im Golfsport. Warum gibt es im Golfsport überhaupt Landesverbände? Es gibt den Deutschen Golfverband und es gibt Landesverbände. Muss man sich jetzt ein bisschen die Frage stellen, welche Aufgaben hat denn so ein Landesverband? Ich glaube nicht, dass wenige unserer Zuhörer wissen, was die Aufgaben eines Landesverbandes überhaupt sind im Golfsport.
Also es gibt vielfältige Aufgaben, aber ich fange mal vorne an, wenn ich darf. Wir sind 1971 gegründet worden und der Grund, warum Menschen gesagt haben, wir müssen einen Landesverband gründen, obwohl es schon einige Mitglieder gab, 22 Golfclubs gab es damals und 16 waren bei der Mitgliederversammlung auch bei der ersten dabei. Der Grund war einfach, Fördergelder vom Landessportbund zu generieren, die nur an die Fachverbände ausgezahlt wurden und nicht an die einzelnen Golfclubs. Und man brauchte einen Fachverband, um im Landessportbund die Fördergelder für Breitensport, Leistungssport, Nachwuchsleistungssport bekommen zu können. Und dann hat ein Mensch gesagt, dann gründen wir den Verband und dann können wir unsere Jugendarbeit, unsere Jugendförderung ein bisschen besser bezahlen.
Das heißt, diese ganzen Fördergelder gehen dann tendenziell an den Verband und der sorgt dann dafür, dass beispielsweise die Nachwuchsarbeit der Golfclubs unterstützt wird. Korrekt?
Also die Fördergelder, wie es 1971 war, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja. Da war ich noch nicht im Golfsport tätig.
Wie jetzt.
Aber jetzt ist es so, dass wir Förderung bekommen aus den Töpfen der Staatskanzlei, vom Landessportbund, was über Lotto Toto Rennquintett auch generiert wird, die Gelder. Und für Nachwuchs, für Leistungssport. Es gibt drei verschiedene Töpfe, Leistungssport und zwei Töpfe im Breitensportbereich. Mhm. In der Strukturförderung, da liegt es dann dran, wie viele Mitglieder wir haben. Und im Leistungssport kommt es auch darauf an, wie wir beim 100-Punkte-Schlüssel des DOSB abschneiden. 100-Punkte-Schlüssel des DOSB sind Leistungsfaktoren. Wie viele Nationalspieler haben wir? Wie haben wir performt in den Leistungskriterien, Wettkämpfen und solche Dinge?
Lass mich da kurz eingrätschen. DOSB, das heißt, diesen 100-Punkte-Schlüssel, gibt es jetzt erst seit Golf olympisch ist oder gab es den schon vorher?
Nee, den gab es schon lange vorher, aber wir profitieren im Grunde davon, seitdem wir olympisch sind. Aber alle anderen Fachverbände sind ja schon lange olympisch und diesen Schlüssel gab es immer, um zu schauen, wie werden die Mittel, die ja auch nicht unendlich sind, die ja durchaus auch begrenzt sind im Land und von der Staatskanzlei zur Verfügung gestellt werden, wie werden die verteilt, nach welchem Schlüssel, wer hat es berechtigt, Förderung für Nachwuchsleistungssport oder für Leistungssport überhaupt zu bekommen.
Okay.
Und da hat man eben gesagt, dann schauen wir beim BMI und vom DSB geht es auch noch nach dem Medaillenspiegel so ein bisschen. Ja, also und man muss im Land ja auch schauen, wonach sollen die verteilt werden. Und das ist ein Teil davon. Aber nachdem dann der Landesverband gegründet war, musste natürlich eine Satzung her und die Satzung regelt natürlich das, was wir machen. Das ist im Grunde unser Pflichtenheft, die Satzung. Ja. Und der GVNRW fördert und regelt die Ausübung des Golfsports in NRW, so steht es da drin. Er betreut den Breiten- und Spitzensport mit besonderem Augenmerk auf die Jugendförderung und den Nachwuchsleistungssport. Das ist im Grunde in der Satzung unser Zweck.
Okay, habe ich verstanden. Heißt tendenziell, dass der Mehrwert für die Golfclubs darin besteht, dass ihr euch um den Leistungssport oder den Nachwuchssport insbesondere ein bisschen kümmert.
Ein bisschen.
Ein bisschen, ja, ich untertreibe ein bisschen. Es ist doch so, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist jeder Golfer, der in einem Golfclub Mitglied ist, verpflichtet, eine Verbandsabgabe zu zahlen. Die geht einmal an den DGV und einmal an den LGV, ist das richtig? Oder klär uns da mal ein bisschen auf.
So ist das. Ich würde aber trotzdem das, was du gerade gesagt hast, ein bisschen kommentieren wollen. Ich würde da diese Blase auf die Förderung der Jugend oder Sport so nicht ganz stellen lassen, weil wir haben ja ganz viele andere Aufgaben auch noch, ja, die wir auch machen. Sei es Information, sei es Golf- und Naturschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Außenfortbildung von Platzrichtern, C-Trainer und so weiter.
Ah, okay.
Es geht also weit über ein bisschen Jugendförderung hinaus. Und auch Wettspielsysteme zu harmonisieren, Wettspiele zu suchen. Wir haben bei uns 1.400 spielende Mannschaften.
1.400
Mannschaften.
Damit seid ihr aber ziemlich weit vorne in Deutschland, oder?
Ja, das ist so. Und es wird auch teilweise von anderen Kollegen in anderen Ländern gesagt, so nach dem Motto, was macht ihr denn da? Ja, also das ist ja irre, wie viele Leute bei uns euch Golf spielen. Und wir haben eine Sportkultur in Nordrhein-Westfalen und auch in den Clubs zum Glück, wo viele Mannschaften spielen wollen. Und im Vereinswesen in Deutschland ist es ja immer schon ein bisschen so, dass man sich gegenüber anderen auch messen möchte. Mhm. Ja, egal ob das Handball, Fußball, sonst was, es ist immer auch ein Spiel, auch gegen andere. Im Golf ist es so, dass wir natürlich mit den 1.400 spielenden Mannschaften, wenn wir sehen, dass wir 10 Personen pro Mannschaft brauchen für so eine Saison, ja, dann ist das eine Zahl, die an die 10% unserer Mitglieder rangeht.
Okay.
So, und das ist natürlich schon eine hohe Akzeptanz dann auch in den Golfclubs für den Sport. Mhm. Und das ist einfach so die Grundlage auch ein bisschen, warum wir hier so arbeiten, wie wir arbeiten, dass wir einfach den Sport und vor allem auch, es ist ja das meiste der Breitensport.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass das... Manche will da keinem zu nahe treten, aber ich meine 1.400 Mannschaften aufgeteilt in AK 14, 16, 18, AK 30, Schniewin zum Beispiel kommt da noch als Mannschaft, DGL, AK 50, AK 65, ist es nicht alles Spitzensport, sondern es ist natürlich ein hoher Breitensportanteil,
der
für die Clubs auch gut ist.
Und ja, absolut. Nun komme ich ja aus der Praxis und habe ja auch in vielen Golfclubs arbeiten dürfen und da hat man immer so das Gefühl, bei den Mitgliedern, die Mannschaften interessieren uns nicht. Die nehmen uns nur die Startzeiten weg, die kosten uns nur Geld. Und auf der anderen Seite sagen die gleichen Personen, ich würde aber auch gerne in einer AK 50-2 oder wo auch immer spielen. Also es widerspricht sich ja am Ende des Tages. Habt ihr denn das Gefühl, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, dass die Mitglieder der Golfclubs euch positiv gegenüberstehen oder eher auch so ein bisschen, naja, der Verband, der fördert ja immer nur die, was du gerade erzählt hast, das kommt ja nicht richtig durch. Das wird ja nicht transparent, meiner Meinung nach, nicht transparent genug dargestellt, was ihr alles macht. Bekommt ihr da auch irgendwelches Feedback von den Golfern direkt oder von den Golfclubs?
Also wir bekommen vor allem, und das sage ich jetzt nicht nur so, um uns auf die Schulter zu klopfen, positives Feedback.
Okay.
Dass wir die Ausübung des Golfsportes jetzt des Verbands auf Verbandsebene so regeln, dass die Leute wirklich sehr, sehr zufrieden sind. Und das sind natürlich auch Maßnahmen wie Digitalisierung. Wir haben ein neues System geschaffen, womit die Mannschaften organisiert werden, dass die Golfclubs auch damit mit viel weniger Zeiteinheiten trotzdem diese Mannschaftsspiele organisieren können, umgehen. Natürlich gibt es immer Einzelne, die sagen, wozu ist der Verband überhaupt da, wenn ich nur sonntags vormittags mal neun Löcher Golf spiele.
Genau, das meine ich ja. Genau.
Aber man muss natürlich auch klar sagen, unsere Mitglieder sind die Clubs.
Ja, okay.
So, wir sind ja so organisiert, dass die Clubs bei uns Mitglied sind und nicht jeder einzelne Golfer beim Golfverband Mitglied ist.
Aber der Golfer zahlt die Umlage.
Es ist eine Bemessungsgrenze, eine Bemessungsgrundlage, die Anzahl der Mitglieder. Das ist im deutschen Sport aber üblich, dass anhand der Mitglieder Beiträge gesammelt werden. Ja, man könnte auch sagen, pro neuen Loch oder pro Bunker oder sonst was könnte man Beiträge erheben, um jetzt nur mal ein bisschen salopp das zu nennen. Aber es ist nicht jeder einzelne Golfer bei uns direkt Mitglied, sondern die Clubs. Und von den Clubs, muss man sagen, nehmen von den 160 Anlagen, die wir haben, fast 140 am Spielbetrieb teil.
Oh, okay.
Das heißt, wir haben eine Abdeckung von weit über 80% von den Mitgliedern, die von uns partizipieren oder eine Teilnahme pro Jahr haben. Mhm. Wie viel jetzt in den Golfclubs davon teilnehmen von den Mitgliedern, das regelt natürlich jeder. Wir haben Golfclubs, die haben 16 Mannschaften gemeldet, wir haben Golfclubs, die haben 3 Mannschaften gemeldet.
Ja, gut, klar. Ja,
so. Mhm. Und jeder will vielleicht nicht Mannschaft spielen, aber je mehr Mannschaften ein Golfclub hat, je akzeptierter dieser Sport ist und auch als Sport betrieben wird, nicht nur als Freizeitbeschäftigung, desto weniger, glaube ich, ist in den Clubs auch Stressfaktoren über Sperrzeiten da.
Ja, okay, gut, habe ich verstanden. Macht auch total Sinn, in meiner Meinung nach. Jetzt hast du gerade noch was gesagt zum Thema Jugend und Unterstützung der Golfclubs. Ihr bildet ja auch Trainer aus. Das heißt, man kann die Trainerausbildung, C-, B- und A-Trainerscheine gibt es ja und den Diplom-Trainer, den C-Trainerschein auch bei euch machen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Richtig, richtig.
Das ist, ich weiß nicht, will ich sagen, dass es neu ist, aber zu meiner aktiven Zeit konnte man das nur beim Deutschen Golfverband machen. Ich weiß nicht, seit wann ihr das macht, das wirst du sicherlich gleich sagen. Und inwiefern seht ihr da so ein bisschen Konfliktpotenzial zu den Golflehrern der PGA of Germany. Also ich hatte den letzten Podcast mit Felix Lechner von der PGA, der da auch eine klare Meinung zu hat, die sehr positiv war, auch dem DGV oder der CBA-Trainergeschichte gegenüber. Wie seht ihr das denn als Landesverband, der diese C-Trainer-Ausbildung auch durchführt?
Also ich glaube, dass das keine Konkurrenz ist. PGA ist eine Berufsausbildung, der C-Trainer, den wir ja durchführen jedes Jahr, mit 25 bis 27 Personen, sind meist Amateure dabei, sind keine PGA-Professionals dabei, die diese Ausbildung machen, weil das ist in der PGA-Ausbildung ja schon inkludiert.
Ja.
Von daher ist es keine Konkurrenzveranstaltung. Wir haben schon seit vielen, vielen Jahren bilden wir C-Trainer aus, aber das lief über Paderborn. Mhm. Die Paderborner haben sich bereit erklärt, das durchzuführen, hatten die Dozenten da, auch im medizinischen Bereich und so weiter. Und das lief eigentlich auch sehr gut. Und jetzt haben wir aber, weil man sagen muss, dass wir vom Leistungsniveau her ein bisschen schwächer geworden sind in den letzten 3-4 Jahren, da haben wir einen deutlichen Knick auch über Corona bekommen.
Ja.
Weil unsere Landesregierung, der damals sagte, es darf nicht gespielt werden, wir durften kein Gruppentraining machen, wir durften viel länger nicht auf die Golfplätze als andere Länder.
Ich erinnere mich, weil ich war arbeitslos zu der Zeit.
Ja, genau. So. Und auch als du wieder arbeiten durftest im Einzelunterricht, durften wir immer noch keine Kader trainieren, weil unsere Staatskanzlei, mit der ich fast jeden Tag Kontakt hatte, gesagt hat, wir haben 60 olympische Verbände in NRW und wir haben 5000 Kader für Kinder. Und genau, wir wollen, dass diese Kontakte auch nicht stattfinden.
Ja, okay.
Wir haben aber gleichzeitig
klares Statement.
Wir wissen, dass ihr im Außenbereich es eigentlich gar kein Problem dabei gibt, aber wir wollen alle gleich behandeln. Also wir haben uns damals schon sehr darum gekümmert, und aber unsere Landesregierung, der Ministerpräsident, wollte, glaube ich, auch höher hinaus und hat deshalb ist den Empfehlungen gefolgt. Aber nur kurz am Rande. Wir haben diese C-Trainer-Ausbildung jetzt selbst in die Hand genommen über Alex Schleining und auch andere Dozenten.
Also Alex Schleining ist die Landestrainerin,
genau. Ja. Weil wir gesehen haben, dass von unten aus den Clubs etwas weniger Masse und auch weniger Qualität kommt, die dann in den Kadern schneller performen können. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen uns ein bisschen noch mehr um die Basis kümmern und bilden die C-Trainer jetzt aus, um auch unsere Trainings- und Förderphilosophie ein bisschen da mehr zu verbreiten und erhoffen uns natürlich dann auch einen Effekt in den Clubs, für den Breitensportbereich und dass dann auch vielleicht irgendwann wieder mehr Kaderspieler in etwas besserer Qualität in die Kader kommen können.
Ja, okay.
Ja, das ist jetzt kein Vorwurf an die Clubs übrigens, die haben es schwer genug
damit. Ja, es ist eine Unterstützung.
Das kennst du als Clubtrainer selber, da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung und mehr Praxis.
Ich habe mich über jeden guten C-Trainer gefreut, der in meiner Golfschule gearbeitet hat, so, definitiv.
Genau. Und wenn wir jetzt gute C-Trainer haben, die Jugendgolf unterstützen können, die auch mal in die Schule gehen können, die auch mal ein Projekt machen können, die sich vielleicht auch mal mit dem Snack-Off-Chat zu einem Fahrfest stellen oder in einem Stadtteil feststellen und uns da so ein bisschen versuchen, die Menschen ans Golfen heranzuführen und zumindest Interesse zu wecken. Da freuen wir uns. Und wenn dann noch in Jugendgruppen die C-Trainer die Kids begeistern, und darum geht es ja im ersten Moment.
Ja,
man muss erstmal die Menschen für diesen Sport begeistern, dann haben wir einen großen, wahrscheinlich langfristig einen großen Effekt, und da planen wir auch langfristig. Hm. Von daher, wie gesagt, keine Konkurrenzveranstaltung. PGA ist was völlig anderes, eine Berufsausbildung, und das machen wir mit dem C-Trainer überhaupt nicht.
Gut, dass das hier nochmal so ganz deutlich, genau wie beim letzten Podcast mit Felix Lechner, herauskommt, denn wir beobachten halt immer mehr die Einsätze von C-Trainern in der direkten Ausbildung des Golfers, da unser Beruf ja, wie wir alle wissen, nicht staatlich geschützt ist, wird leider da auch immer breiter gefächert. Sind wir beim Thema Amateursport, Amateurgolf in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, der Golfsport verändert sich brutal. Nicht nur auf Profi-Ebene, das hatten wir im letzten Podcast mit der Lift-Tour und allen Pipapo, sondern auch auf Amateurebene. Wir stellen eigentlich seit Jahren schon fest, dass der Durchschnittsgolfer weniger spielt, dafür mehr trainiert. Das ist sicherlich ein Zeitmanagement-Faktor. Und dass auch die Jugendlichen immer mehr oder immer weniger Zeit haben für diesen Golfsport, immer länger Schule haben. Ich mich erinnere, vor, 20, 25 Jahren war unser Jugendtraining um 14 Uhr. Ja. Jetzt kann man es schon nicht mehr vor 17 Uhr machen. Und die Clubs haben es meiner Meinung nach auch immer schwerer, überhaupt zu existieren. Wie seht ihr das denn, die Entwicklung des Amateursports grundsätzlich als Verband?
Also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich sieht, dass 9-Loch-After-Work-Turniere total beliebt sind und große 18-Loch-Turniere, für die man natürlich auch viel Zeit aufwenden muss, da ein bisschen hinten dran stehen. Das ist, glaube ich, ein deutlicher Faktor, Zeit, nicht mehr so viel Zeit dafür investieren zu wollen oder auch zu können. Die Beurteilung will ich gar nicht treffen.
Ja.
Und deshalb müssen die Golfclubs natürlich darauf reagieren und dementsprechende Angebote machen. Ich glaube, dass das freie Spiel für viele Mitglieder immer noch sehr wichtig ist, und das müssen sie auch unbedingt beibehalten können. Deshalb sind Sperrzeiten für Golfanlagen immer ein zweischneidiges Pferd.
Ja.
Ja, und ich glaube, da sind die Golfanlagen aber sehr wohl dabei, das zu sortieren und ihren Mitgliedern auch dementsprechende Angebote zu machen. Das empfinde ich schon im Moment so.
Dieser Podcast wird präsentiert von B&B Sport Consulting, die Marketing-Profis für Golfclubs.
Zumindest wirkt es sich, wenn das Angebot fehlen würde, noch nicht so sehr im Mitgliederschwund aus. Wir haben zwar immer sehr starke Verluste im Deutschen Golfverband, kommen vielleicht 20.000 Mitglieder, kommen neu dazu, aber 20.000 gehen auch.
Ja.
So, das heißt, Mitgliederbindung ist ein viel größeres Thema als Mitgliedergewinnung. Mitgliedergewinnung ist der deutsche Golfsport, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt. Zumindest sagen die Zahlen das. Es könnte immer, natürlich kann es immer mehr
sein. Wobei es wieder ein bisschen rückläufig ist, ne?
Man kann es ein bisschen, ja, wir haben letztes Jahr bei uns in NRW auch nochmal zugelegt.
Also, okay. Bundesweit ist es wieder ein bisschen rückläufig.
Aber wir in NRW haben letztes Jahr nochmal zugelegt. Also es gibt zwei oder drei Verbände, die gegen diesen rückläufigen Trend sind. Und jetzt haben wir natürlich in NRW auch den großen Vorteil der Ballungszentren.
Ja, klar.
Wo viele Menschen sind, das, ich will das jetzt gar nicht nur für uns hier reklamieren, dass wir hier Zuwachs haben, sondern wir sitzen, glaube ich, hier in NRW in einer ganz guten Situation, die es aber auch zu nutzen gilt. Die kann man nicht so an sich vorbeistreichen lassen. Und wie gesagt, ich hatte gerade schon mal erwähnt, eine hohe Spielkultur und Sportkultur in NRW mit so vielen Mannschaften ist sicherlich auch das Thema, dass man dem Golfer halt eine Heimat geben muss.
Ja.
Der muss sich identifizieren mit dem Golfclub, er muss sich da wohlfühlen, und wenn diese Möglichkeiten da sind, so wohlfreies Spiel, wo er sich wohlfühlt, mit einer vernünftigen Gastronomie vielleicht auch noch, einem vernünftigen Golfplatz, und dann gibt es noch die andere Schiene, dass die Leute sich im Turniersport, in dem sportlichen Betätigung auch wohlfühlen. Ja, dann ist das sicherlich viel wert.
Aber die Frage ist ja, ist das jetzt unbedingt eine Aufgabe des Verbandes oder der Golfclubs? Also wir merken ja, dass die Zielgruppe Golfer sich extrem verändert hat und die Golfclubs, die wir in der Vermarktung haben und beraten, langsam auch Wege finden, darauf einzugehen. Was macht denn so ein Verband bei dieser Zielgruppe Golfer grundsätzlich? Oder ist das überhaupt euer Job? Oder sagt ihr, nee, das ist die Aufgabe der Golfclubs, da Preismodelle zu schaffen oder Events zu schaffen oder wie auch immer, und die unterstützt, oder lasst ihr die da alleine?
Also wir unterstützen mit dem, was wir können, und jetzt gerade haben viele Golfclubs auch ein bisschen Probleme mit Grundsteuer zum Beispiel. Ja. Da unterstützen wir auch sehr.
Okay.
Also da sind wir da, und wir haben die Unterstützung, die wir zum Beispiel auch den gemeinnützigen Golfclubs in den letzten 3 Jahren geboten haben, ist mit der Politik zu sprechen, mit dem Finanzministerium zu sprechen.
Okay.
Und die Beitragsgrenzen sind ja auch für gemeinnützige Golfclubs deutlich in die Höhe gegangen.
Glücklicherweise, ja.
Glücklicherweise, ja. 40% Steigerung, sowohl bei den Umlagen als auch bei den Mitgliedsbeiträgen, jährlichen Beiträgen. Das hilft vielen Golfclubs schon sehr. Das ist natürlich ein Punkt, da fühlen wir uns auch verantwortlich. Da sind wir auch im Boot, weil wir den Golfsport im Grunde in NRW vertreten.
Ja.
Wir können jetzt sicherlich nicht jeden Golfclub vertreten. Und der Golfclub ist ja auch für sich selbst ein Unternehmen, ein
Club. Ist ja eine wirtschaftliche Einheit.
Ob Betreiber oder Nichtbetreiber,
ja,
wie auch immer. Und von meinem Gefühl her sorgen die Golfclubs schon sehr gut selber dafür. Und selbst wenn wir sagen, gemeinsame Aktion, und du weißt vielleicht auch, dass beim DGV diese Marketing-Aktion mit viel Werbung und sowas auch nicht besonders gut angekommen ist, weil die Golfclubs dann sagen, irgendwann ist All Business dann auch mal local.
Ja, ja. Ja, so, ja. Das ist selber, so, definitiv.
Sehen, ja. Ja. Wir können aber versuchen, Grundlagen zu schaffen und Golf positiv darzustellen. Und da sind wir sicherlich dabei, auch neue Konzepte nochmal zu entwickeln, um den Golfsport in Nordrhein-Westfalen noch besser zu vertreten und einer breiteren Öffentlichkeit darzustellen. Nichtsdestotrotz sind natürlich auch Clubberatungen, auch für den Jugendbereich da zum Beispiel. Ja, die Leute kommen zu uns und fragen, was sollen wir denn machen, wie sollen wir es machen, was können wir machen. Wir fragen die Golfclubs übrigens auch, was braucht ihr von uns?
Ja, das ist super.
Ja, und wie können wir euch denn unterstützen? Und vielleicht kommen wir noch dazu, wie Kinder- und Jugendgolf attraktiver werden kann.
Kommen wir gleich.
Kommen wir gleich dazu. Dann erzähle ich das jetzt noch nicht. Also von daher haben wir sicherlich eine Menge, die wir auch für die Golfclubs tun, und sei es in der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch in der praktischen Regelung der Ausübung dieser vielen Wettspiele.
Nun, ja, finde ich super, dass ihr da wirklich unterstützt. Nun haben wir ja eine Veränderung insgesamt in der Gesellschaft, auch wirtschaftlich. Ich meine, wenn man sich das anschaut, dieses Jahr werden wahrscheinlich 11 Millionen Bundesbürger aus dem Berufsleben ausscheiden und es kommen nur 6 Millionen nach. Das heißt, das Geld wird weniger in der Gesellschaft. Golf ist immer noch ein relativ teurer Sport. Er ist nicht mehr so teuer wie vor ein paar Jahrzehnten, aber es ist immer noch ein teurer Sport. Haben wir Angst vor einem Clubsterben, zumindest in Nordrhein-Westfalen? Werden wir erleben, dass eine Anlage nach der nächsten zumacht?
Clubsterben finde ich jetzt ein bisschen dramatisiert von der Wortwahl. Wir haben sicherlich erschwerte Bedingungen.
Ja.
Was Kostensteigerungen angeht, da haben wir sicherlich, das ist aber, glaube ich, in der Gesellschaft im Moment auch deutlich angekommen, dass es da schwierigere Bedingungen in Zukunft gibt. Aber ein Clubsterben haben wir derzeit nicht.
Gut, ja. Weil es ist ja schon so, wir haben steigende Kosten, haben aber auch irgendwo ein stagnierendes Golfinteresse in der Gesellschaft grundsätzlich, weil vielleicht die Außendarstellung des Golfsports grundsätzlich nicht sehr positiv ist im Vergleich zu anderen Sportarten oder auch im Vergleich zu anderen Ländern, die es deutlich anders machen. Deshalb ist ja schon eine gewisse Gefahr da, dass die ein oder andere Anlage in Konkurs gehen muss und neue Anlagen werden, glaube ich, ich bin nicht up to date, aber werden gar nicht mehr gebaut.
Nee, im Moment das nicht. Also natürlich wird das irgendwann vielleicht so sein, dass der Markt wird es regeln und es wird vielleicht die eine oder Anlage auch mal zurückziehen. Wir haben jetzt im letzten Jahr 2 Anlagen verloren. Mhm. Bei einer soll ein Solarpark hin, bei anderen soll das Gelände anders genutzt werden. Aber die Mitglieder sind dann in andere Golfclubs gegangen.
Ja.
Das heißt, grundsätzlich ist vielleicht eine Gesundung der vorhandenen Golfclubs dann auch durchaus da. Ich habe jetzt hier keinen direkten Überblick, wie jede Anlage finanziell dasteht. Diese Zahlen erheben wir einfach nicht. Ja, daher kann ich das nicht sagen. Aber wenn wir jetzt die Gespräche führen, auch mit Grundsteuer und sowas, dann kommt sowas natürlich schon mal ein bisschen. Und im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass wir ein Massensterben irgendwo haben. Mhm. Ja, es wird Einzelne vielleicht dann treffen. Und ich kann jetzt nur dazu ausrufen, falls das jemand hört, meldet euch bei uns. Vielleicht können wir da unterstützend eingreifen.
Ja.
Ja, vielleicht mit Expertisen oder sonst was.
Oder meldet euch bei uns. Oder vielleicht können wir was tun in Sachen Marketing. So,
ja, aber wir sind erstmal da, für unsere Mitglieder auch da. Und wer da Fragen hat und Schwierigkeiten hat, der spricht uns auch. Das passiert ja auch schon.
Ja.
Uns sprechen ja auch Clubs an. Ne?
Ja.
So und so ist es. Ja.
Okay, also sehen wir da jetzt nicht richtig schwarz, sondern gucken, dass wir da wieder in eine Richtung kommen, wo die vorhandenen Golfer auf schönen Anlagen weiterspielen können.
Man kann natürlich nicht nur in der Retrospektive leben, aber wenn ich unsere Mitgliederzahlentwicklung sehe, dann ist da im Moment kein Grund, schwarz zu sehen.
Ja, super. Ja. Sehr gut. Ja. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Thema, was du eben schon angedeutet hast. Viele oder einige Golfclubs haben zumindest Probleme mit Kinder- und Jugendgolf. Ich weiß nicht, das weißt du besser, was für Zahlen ihr habt an aktiv spielenden Kindern und Jugendlichen. Subjektiv habe ich das Gefühl, dass immer weniger Kinder und Jugendliche beim Golfsport bleiben, dass aber relativ viele anfangen. Also gefühlt sehe ich die Gruppe 6 bis, sagen wir mal, 10 Jahre extrem groß und die Gruppe 16 und 18 extrem klein. Das heißt, eigentlich werden da relativ viele Kinder verloren. Nun hast du hier deinen AK-12, AK-14, AK-16, AK-18, hast andere Zahlen. Aber zu beobachten ist ja schon, dass es bei Landesmeisterschaften, Mannschaftsmeisterschaften im Bereich AK-16, AK-18 je nach Geschlecht schon gar keine Qualifikationsturniere mehr gibt. Wie siehst du da so die Entwicklung und vor allem, wie könnte man eurer Meinung nach als Verband dagegen steuern?
Also ich habe da natürlich eine Idee, wie man dagegen steuern kann. Und du siehst die Entwicklung schon sehr richtig. Du beobachtest da schon sehr gut und bist ja selber auch in großen Golfclubs, die auch sportlich erfolgreich im Jugendbereich waren oder DGL, hast auch lange gearbeitet.
Ja.
Deshalb wäre jetzt, wenn du diese Entwicklung so siehst, woran liegt es denn deiner Meinung nach als Praktiker im Golfclub?
Also ich sehe die Problematik zum einen, aber zu einem kleinen Teil in der Gesellschaft, dass die Kinder und Jugendlichen so viel drumherum haben, dass sie den Weg zum Golfplatz nicht mehr finden. Ich sehe aber auch die Golfclubs ganz klar an einem Hebel, zu sagen, wir müssen da mehr tun. Die Kinder kommen nicht mehr von alleine. Es sind nicht nur die Kinder der Mitglieder, die reichen uns nicht mehr, weil die gehen irgendwann mal zum Studium irgendwo hin. Wir müssen uns viel, viel weiter öffnen. Wir müssen Kinder- und Jugendgolf viel breiter machen. Wir müssen es mehr anpreisen. Wir müssen unseren Mitgliedern klar machen, dass Kinder- und Jugendgolf die Zukunft des Golfclubs ist und nicht eine Belastung finanziell und in der Auslastung der Übungsanlage. Also ich sehe die Golfclubs da ganz, ganz klar auch in der Pflicht.
Das sehe ich auch so. Ich sehe, glaube ich, alle Beteiligten, die an der Jugendförderung teilnehmen, da in der Pflicht. Aber du sagtest ja gerade, dass sie als jüngere Kinder noch da sind und dann irgendwann wegbrechen.
Ja.
Dropout-Effekt.
Ja.
Gibt es ja im Sport.
Gut, den gibt es ja grundsätzlich. So, ne?
Also heißt, ich meine, wir haben grundsätzlich erstmal genug da, die dann aber irgendwann gehen. Woran liegt das? Und das gibt eine Situation, man kann ein schönes Diagramm erstellen und mit drei Kreisen und einer Schnittmenge. Und welche Faktoren müssen denn da sein, damit Kinder bei ihrem Sport bleiben? Und das sind vor allem drei große Faktoren. Jedes Kind, jeder Jugendliche muss für ihn eine Gruppe da sein, in der er agieren kann. Wichtig, jedes Kind muss das Gefühl zumindest haben und er muss eine Stellung in der Gruppe haben. Das heißt, er muss eine gewisse Wichtigkeit haben und muss sich da platzieren können in der Gruppe. Und in dem, was er tut, bei uns ist das Golfspielen, das Golftraining, muss er eine Entwicklung für sich selber sehen. Das sind drei absolut wichtige Faktoren, die wir irgendwann mal erarbeitet haben, auch mit dem Professor Schmidt von der Uni Duisburg-Essen. Und wenn eine dieser drei Faktoren nicht da ist,
wird es schwierig.
Gibt es ein Dropout.
Ja.
Das heißt, der Golfclub muss ganz klar sich ein Konzept machen und da beraten wir auch und das erzählen wir auch. Und das habe ich auch in der Jugendvertagung schon öfter erwähnt. Das ist jetzt kein Hexenwerk, kein Geheimnis. Es muss eine Gruppe da sein, in dem das Kind sich wohlfühlt und wo er eine Aufgabe hat, eine
Stellung hat. Aber da sind wir ja jetzt, ich möchte noch den Schritt davor gehen. Das, was du sagst, ist zu 100% richtig, unterschreibe ich, habe ich auch immer versucht so zu leben. Können wir ja erst machen, wenn die Kinder im Club sind.
Ja, aber
wie kriegen wir die Kinder in die Clubs? Das ist das, wo ich der Meinung bin, da tun, wie du eben schon sagtest, alle Beteiligten vielleicht einen Schritt zu wenig. Das Modell, nehmen wir das Modell Schulgolf, was eigentlich super war. Also ich weiß, zu meiner Zeit im Düsseldorfer Golfclub haben wir da Schulen rumspringen gehabt. Unfassbar. So, jetzt hat der DGV die Gelder dafür gekürzt.
Ja, er wird sie auch wieder aufleben lassen. Aber wir haben ja zum Beispiel dann einen eigenen Topf geschaffen, NRW-Schulgolf, wo dann, was vom DGV nicht mehr finanziert wird, wir die Clubs unterstützen mit Schulaktivitäten.
Wissen das die Clubs?
Das wissen die Clubs.
Okay.
Es läuft auch langsam an, sodass wir letztes Jahr deutlich mehr Geld dafür ausgegeben haben als in den Vorjahren. Es wird genutzt mittlerweile. Vielleicht auch, weil letztes Jahr der DGV die Gelder eben gekürzt haben. Wir haben es aber etwas anders aufgebaut. Wir haben gesagt, also Abtagsschule beim DGV ist ja ein gutes Projekt, aber zielt ja darauf ab, dass jedes Kind in seiner Schulzeit einmal mit Golf in Berührung kommt.
Ja.
Und es werden ja nicht die Golfclubs gefördert, sondern die Schule gefördert, wenn sie es durchführt. Wir fördern die Golfclubs, weil ich glaube, wenn man Kinder im Golfclub halten möchte, ja, dann muss eben auch die Institutionen gefördert werden, die Kinder auch halten sollen.
Bin ich 100% bei dir.
Ich glaube, dass die Aktivitäten in der Schule, und da sind wir auch dabei, auch durch die C-Trainer-Ausbildung zum Beispiel, das zu fördern, dass einfach da noch ein bisschen mehr passieren kann. Aber ich glaube, dass wirklich, und du sagtest ja so selber, grundsätzlich sind sie erstmal in jüngeren Jahren da und werden dann verloren. Dass dieses Kümmern sich um die Dropout-Faktoren ein immens wichtiger Punkt ist.
Ja, den ja aber tendenziell erstmal jede Sportart hat. Ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, beim Fußball, um einen Regionalligaspieler zu behalten, musste, glaube ich, 2500 Kinder reinkriegen.
Ja, das ist aber auch eine Qualitätsfrage.
Ja, natürlich, eine Qualitäts- und auch eine Massenfrage.
Ja,
ne?
Wir haben ja jetzt noch nicht davon gesprochen, wie kriegen wir Weltranglisten-Erste,
ja,
sondern nur, wie bleiben die Kinder erstmal erstmal da.
Ja.
Ja, eine gewisse Masse, die natürlich, und das weißt du selber als Trainer, Kinder, die einigermaßen regelmäßig auf der Wiese stehen und Golf spielen, nicht nur Golf trainieren, sondern auch Golf spielen, das ist ein weiterer Faktor, den man sehen kann. Also weniger Range, mehr spielen, kurze Abschläge, Erfolgserlebnisse schaffen. Ja, und wir haben ja zum Beispiel dieses Projekt Talenti.
Ja.
Wo die Abschläge teilweise 80, 60 Meter vorm Grün stehen, sodass der kleine Junge, der noch nicht so weit schlagen kann, aber trotzdem die Chance hat, mit dem zweiten Schlag auf dem Grün zu sein, wenn Papa von 400 Meter abschlägt und sie sich messen können und Spaß miteinander haben können.
Ja.
Und da geht es nicht um Vorgabenwirksamkeit, sondern es geht nur um Spaß an der Sache. Und mit Spaß an der Sache, was wir erreichen wollen oder was auch die Clubs wir versuchen mit den Clubs zusammen zu erreichen, ist, dass die Kids dann irgendwann um 7 Uhr an der Bettdecke zupfen und sagen, Papa, das hat Spaß gemacht, ich will da wieder hin, bring mich dahin.
Ja.
Da gehört aber mehr zu, als nur Golftraining zu geben und dann sind sie da weg.
Ja, gut, dazu
wer hat einen Raum? Wer hat einen Raum, wo die kickern können? Wer hat ein Zuhause?
Schmitzhof, Golfclub Schmitzhof.
Ein Zuhause, dass die Kids da miteinander noch umgehen können, dass sie auch mal toben können, mal Fußball spielen können, ja, dass sie mal spielen können, dass sie gemeinsam irgendwas unternehmen. Das machen Golfclubs, und die Golfclubs, mit denen wir dann auch gerne sprechen, die gehen mal mit den Kindern Eislaufen, mal Badminton spielen, mal sonst was machen, so. Das heißt, die sollen sich wohlfühlen, die sollen diese Gruppe haben.
Aber da
eine Heimat haben.
Muss natürlich auch eine ganz, ganz klare Aufklärung betrieben werden den Golfclubs gegenüber, ne? Weil viele Golfclubs, und das hören wir immer wieder, sehen Jugendliche und Kinder ja erstmal, ja, gut, die nehmen erstmal Platz weg, die müssen auf den Platz, weil die sollen ja mehr spielen als trainieren, dann werden aber die Startzeiten blockiert. Also den Golfclubs zu erklären, wie wichtig Kinder- und Jugendsport auch im Golfsport ist, ist, glaube ich, eine große Aufgabe.
Das ist aber, ich glaube, ja, das ist absolut richtig. Es ist aber, glaube ich, in einer wirtschaftlich positiven Situation einfacher als in einer wirtschaftlich schwierigen Situation, wobei man auch da sagen kann, es gibt mittlerweile Konzepte, wo Kinder und Jugendliche für einen relativ kleinen Beitrag da sind, aber auch natürlich die Eltern durchaus auch mal in den Golfclub können könnten, wenn die auch Spaß dabei haben. Mhm. Und diese Angebote gilt es natürlich auch zu fördern.
Ja gut, bin ich bei dir. Jetzt haben wir da ganz viele Kinder und haben es auch geschafft durch tolle Konzepte und Mitdenken aller Beteiligten, das gefällt mir mit diesen allen Beteiligten, die Kids so weit zu kriegen, dass sie richtig, richtig gut werden. So, jetzt kommen wir zum Leistungsgolf. Mhm. Wann ist Golf überhaupt Leistungsgolf? Die Definition ist, kann man ja nachschlagen, relativ einfach. Aber was ist für euch ein Leistungsgolfer? Ist das jemand, der in den Kader kommt bei euch und da gefördert wird und dann irgendwann mal AK-14 NRW-Vizemeister wird und AK-16 gar nicht mehr Golf spielt? Oder wo setzt ihr, oder ist es nur Martin Keimer, der Level Martin Keimer, Marcel Siem oder die vielen anderen tollen Golfer, die wir in NRW ja inzwischen haben? Seht ihr das?
Wie Leistungssport definiert ist, weißt du ja selber, dass ein zielgerichtetes Training ist und nicht nur ein zufälliges Training, zum Beispiel ein Faktor. Und dafür können natürlich die Golfclubs, die das Training durchführen und auch wir dann nachher in den Kadern, natürlich sehr schnell sorgen. Mhm. So, man wird jetzt dadurch noch nicht sofort zum Spitzengolfer, und Leistungsgolf darf sicherlich auch nicht verwechselt werden mit nur Spitzengolf, nur Weltspitze.
Ja.
Ja? Wer leistungsorientiert Golf spielt, kümmert sich wirklich in seinem Leben fast tagtäglich ums Training und auch mit anderen Faktoren, die zu einem Leistungsgolfer dazugehören. Wir haben zum Beispiel unser Portfolio im Kader erweitert, Ernährungsberatung, Athletiktraining, Mentaltraining und all die Dinge, die zu einer kompletten Persönlichkeit, die Leistungssport betreiben kann, dazugehören. Es ist nicht nur der Schwung und nicht nur die 10.000 Bälle, was auch immer. Es gehören ganz viele Dinge dazu, die nachher einen Leistungssportler ausmachen. Und das sind vor allem Persönlichkeitsfaktoren und natürlich der Körper muss stabil sein, Athletiktraining.
Ja.
Wie sagt der Marisco, das ist immer so schön, den Core trainieren, damit auch die Leistungen gebracht werden können. Wenn so viele Bälle geschlagen werden, muss die Gesundheit an erster Stelle stehen. Und da ist wichtig, dass die Wirbelsäule und die Muskulatur rund um die Wirbelsäule den Körper so trainiert ist, dass die Belastung auch gehalten werden kann.
Ja.
Und das machen wir natürlich in den Kadern, und da fangen wir auch mit den kleinsten Kadern mit an. Ja, wir haben jetzt ein bisschen die Kader reduziert von den Standorten her, um einfach besser zu sein, um auch schneller besser zu sein. Entschuldigung. Und sind auch da mit Athletiktraining und Mentaltraining schon sehr früh mit dabei.
Gut, und das macht ja auch Sinn.
Punkt, Elterncoaching.
Ja, gut. Also da können wir, glaube ich, Bücher drüber schreiben. Ja.
Eltern sind total wichtig. Sie sollen dabei sein. Sie sind wichtig. Ja. Ohne Eltern ist der Talentbegriff nichts.
Ja.
Die gehören zum Talentbegriff dazu im Sport.
Ja.
Und deshalb ist es wichtig, dass Eltern mit uns an einem Strang ziehen. Wobei ich erstmal jedem Elternteil nur Positives unterstelle.
Total. Ja. Also ich weiß, zu meiner Zeit im Golfclub Hubbelrad hat Roland Becker mit mir zusammen mal einen Eltern, nicht Elternbrief, aber ein Elternkonzept aufgeschrieben, was wir an so einem Elternabend verteilt haben, was wir uns von den Eltern wünschen würden. Mhm. Und das gab total positives Feedback, weil viele Eltern ja auch mehr oder weniger gar nicht wissen, was können sie, was dürfen sie, wie können sie wirklich unterstützen. Und da rede ich jetzt nicht nur von dem Punkt, den wir beide sehr gut kennen, beim Turnier auf dem Platz, wo ihr als Platzrichter rumfahrt und sagt, guck, 30 Meter Abstand und bitte lassen Sie Ihr Kind in Ruhe und also Geschichten, sondern da geht es einfach darum.
Sagen wir ja gar nicht so.
Nein.
Ein bisschen anders.
Ja, okay. Ja. Du weißt, was ich meine. Können ein paar Geschichten rausholen. Nein, aber da bin ich 100% bei dir, dass dieses Elterncoaching auch ein wichtiger Fakt ist.
Es kann ein großer Mehrwert werden für den Athleten.
Definitiv.
Das ist der entscheidende Punkt.
Ja.
Für uns ist das nicht wichtig.
Ja, definitiv.
Aber für den Athleten ist das extrem wichtig, dass eine Matrix besteht, wer ist für was verantwortlich.
Ja.
Dass nicht alle sich in alles einmischen,
ja,
sondern dass ganz klar ist, wer hat welche Rolle.
Ja, cool. Super. Jetzt sind wir schon fast bei 40 Minuten. Das ist schon, machen wir einen Deckel drauf. Es sei denn, du hast noch was richtig Wichtiges, was du noch unseren Hörern mitteilen möchtest als Verband oder als HG Blümer persönlich.
Naja, uns als Verband und auch mir liegt natürlich wirklich die Jugendförderung, und wir sagen immer Jugendförderung, nicht Jugendarbeit.
Mhm.
Jugendförderung, ja, das ist schon auch, da kann Wording auch durchaus was bringen.
Ja.
Sehr am Herzen. Und wir sind dabei, natürlich auch im Breitensport, und das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Information. Uns wird ja manchmal vorgeworfen, ihr kümmert euch nur um die Besten.
Mhm.
Ja, aber wir haben zum Beispiel Breitensportprogramme. Ja. Girls Go Golf, kennst du vielleicht?
Ja. Ja.
Läuft seit längerem und läuft sehr gut, dass Mädchen mit Mädchen spielen,
ja,
sollen auch mal. Es gibt viele Golfclubs, und auch das wirst du in deiner langjährigen Karriere in Golfclubs schon gesehen haben, dass ein, zwei Mädchen mit 6, 7, 8 Jungs zusammen
auf der
Range stehen.
Ja.
Und Mädchen haben manchmal vielleicht auch eine andere Ansprache verdient, als dass sie Jungs sind und wollen auch mal unter sich sein. Hm. Deshalb dieses Girls Go Golf, also Projekt, ein Breitensportprojekt, wo trotzdem auch schon nachher Kaderspielerinnen bei rausgekommen sind, weil sie einfach beim Golf geblieben sind.
Ja.
Und sonst vielleicht,
darum geht's ja,
weggegangen,
ja,
sind. Dann haben wir jetzt ein neues Projekt ins Leben gerufen, Birdie Bande nennen wir das.
Aha.
Ja, das ist dann für, nicht nur für Mädchen, sondern auch gemischt. Da geht's dann um die 8- bis 11-Jährigen, also die ganz Kleinen.
Birdie Bande. Super.
Wir
cool.
Wir haben da Kappen, T-Shirts und so weiter haben ein Logo dafür machen lassen, für diese Birdie Bande.
Perfekt.
Sodass wir da auch eine Identifikation schaffen. Das, was ich gerade mit diesen drei Faktoren genannt habe.
Mhm.
Ja, Identifikation mit der Sache. Und wenn ich Teil einer Birdie-Bande bin, ja, dann habe ich vielleicht auch Lust, da wieder hinzugehen.
Ja, klar.
Wir werden das in den Clubs forcieren. Wir werden aber auch zentrale Trainingseinheiten mit 2 Trainern, die wir dafür gewinnen konnten, machen.
Mhm.
Ja, wo wir dann Nord, Süd, Mitte, je nachdem, wie viele Teilnehmer da sind, dann auch mal so 3, 4 Stunden selber vom Verband aus dann da sind und auch Training geben, sodass wir da versuchen, das ein bisschen noch zu forcieren. Ja, dann Talent Cup, Kids Cup, das sind sicherlich bekannte Dinge, wo Talent Cup auch jeder mitmachen kann. Jeder Schulgolfer, der noch keine Platzreife hat, darf trotzdem im Team des Talent Cups des Golfclubs mitmachen. Mhm. Der macht dann ein Putt-Turnier, verschiedene athletische Sachen, die alle machen müssen, koordinative Sachen, ein bisschen Range, ein bisschen Putt-Turnier, wie gesagt. Und die anderen gehen 3-Loch oder 6-Loch spielen, die schon eine Platzreife haben, auf Kurzplätzen. Und du glaubst gar nicht, wenn du da noch nie da warst, wie glücklich die Augen sind von Kindern, die da teilgenommen haben. Dann stehen 70 Kinder vor mir und die warten auf die Siegerehrung. Und dadurch ein Mix ist aus Athletik, Koordination, Golfspiel und Technik, weiß keiner, wo er steht.
Ah, okay.
Und ansonsten ist Live-Scoring immer da und jeder weiß im Grunde, der Sieger ist mehr oder weniger pro forma, weil jeder schon weiß, wie es ausgegangen ist. Und da stehen dann 16 Mannschaften aus verschiedenen Golfclubs, aus 15, 14, 13 Golfclubs. Manche bringen auch 2 Mannschaften mit. Und wenn der 16. vorgelesen wird, jubeln 15, weil sie weiter vorne sind.
Ja, ja.
Also das ist ein großer Spaß und sowas müssen wir einfach mehr machen. Begeisterung der Kids aufnehmen und alle, die in den Golfclubs, wo wir diese Finals gemacht haben, als Mitglieder daneben stehen, sagen wir, boah, wie toll.
Ja.
So.
Ja.
Und das müssen, ich glaube, man muss das Jugendgolf auch erleben, um es fortzuführen.
Ja, das ist so. Definitiv.
Wer keinen Jugendgolf hat, kann sich nicht vorstellen, dass es eine Bereicherung ist, eine Jugendmannschaft zu haben oder Jugendliche zu haben, inklusive Patenschaften, dass sich du kümmerst mit Fahrtwegen oder wie auch immer, mal mitnehmen zum Spielen, wie auch immer. Man kann sich das nicht so richtig vorstellen. Deshalb, machen.
Super. Ja, ja, perfekt.
Dann würde ich das sagen. Das würde mir sehr am Herzen liegen.
Ja, klasse. Cool, dann würde ich sagen, sind wir durch. Ich verspreche dir, dass ich mal öfter vorbeikomme, weil wenn ich hier jetzt aus dem Fenster schaue auf die Übungsanlage des Krefelder Golfclubs und sehe den Kollegen Thomas Erb, wie er mit einer Schülerin im Bunker steht. Tommy, schöne Grüße, wenn du das hier hörst. Ist es einfach herrlich hier. Was haben wir, was können wir mitnehmen aus dieser tollen Episode? Also ein Clubsterben sehen wir erstmal nicht. Der NRW-Verband hilft jedem Golfclub, wo er nur kann. Man muss sich vielleicht nur auch mal melden. Und Jugend- und Kindersport steht erstmal im Fokus für die Zukunft des zumindest nordrhein-westfälischen Golfsports.
Ja, weil es unsere Zukunft ist.
Das ist so, definitiv.
So, wenn wir die Zukunft nicht jetzt schon anfangen, dann wird Zukunft immer weniger. Selbst wenn die Kids zum Studium gehen irgendwann und nicht mehr da sind, wer nie Golf gespielt hat, wird schwieriger ein zukünftiges Mitglied sein, als wer schon mal Golf gespielt hat.
Ja, das stimmt. Ja. Okay, es hat mich gefreut, dass wir hier diesen Podcast aufnehmen konnten und mal nicht irgendwo auf irgendeiner Golfanlage in irgendeiner NRW-Meisterschaft darüber diskutieren, ob die Fahnenpositionen jetzt fair oder nicht fair gesteckt sind, sondern dieses Format hier super. Und wenn man sich mit dir unterhält, egal ob am Telefon oder jetzt hier in dem Podcast, man merkt einfach, wie du für diesen Golfsport brennst und für den Verband und was bewegen möchtest. Das finde ich riesig, wenn wir mehr solche Leute hätten wie dich, dann wird es, glaube ich, dem Verband oder nicht dem Verband, das ist falsch, sondern dem Sport, dem Golfsport deutlich besser gehen. Und dafür danke ich dir erstmal für deine Zeit und dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte und auch mal ein bisschen darstellen durfte, wie wir die Sachen hier so sehen. Und ich glaube, dass viele Leute für den Golfsport brennen. Ich will das jetzt nicht, vielen Dank für deine Rede, aber als Alleinstellungskriterium haben, mein gesamtes Team hier, die Kollegen, die Trainer, die wir haben, die Sportpsychologen, wer auch immer, sind Feuer und Flamme dabei und wir haben eine Landestrainerin, die total brennt für diesen Sport. Mhm. Ja, und ich glaube, dass wir, wenn wir ein bisschen konsequent die verschiedenen Wege nutzen, auch wirklich eine gute Zukunft für den Golfsport haben werden.
Das sehe ich auch so. Super, wenn euch da draußen das hier gefallen hat, dann lasst einfach 5 Sterne da oder eine Bewertung. Wir schreiben wie immer alles unten in die Shownotes, was wir über den NRW-Verband rausfinden. Die Homepage auf jeden Fall und dann könnt ihr euch ein bisschen erkundigen. Bis dahin, habt eine schöne Woche und alles Gute. Ciao, ciao. Ciao.
Böhmes Birdies, ein Podcast von B&B Sport Consulting. Die Golfmarketingagentur von Pia Luisa Burkhardt und Holger Böhme.